Mikroplastik in den Weltmeeren, dagegen muss viel mehr getan werden. Mehr dazu gleich. Außerdem lockerlassen bei Corona. Wie viele Zuschauer vertragen Sporttribünen und Konzertsäle? Und wer kennt Friendica, Hubzilla und Diaspora? Antworten gibt's hier.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Es gibt einen Flohkrebs, weiß durchsichtig, 5 cm klein. Der lebt in mehreren tausend Metern Tiefe im Ozean, in der Tiefsee. Die Art wurde erst vor 2 Jahren entdeckt und heißt Eurythenes plasticus. Denn dieses Krebschen hatte zwar bis vor kurzem noch nie Kontakt mit Menschen, aber schon längst mit Plastikmüll von Menschen. Das Tier hatte Polyethylen im Körper. Mikroplastik ist überall und ein Riesenproblem. Deshalb bräuchte es eine ähnlich große gemeinsame Anstrengung weltweit wie bei der Erderwärmung, so die Forderung der Umweltorganisation WWF. In deren Auftrag kam gerade die bisher größte Übersichtsstudie zu Mikroplastik im Wasser heraus. Daran mitgearbeitet hat auch die Meeresbiologin Dr. Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut. Und ich konnte vor der Sendung mit ihr reden. Ja, diese Plastikmassen im Meer, das ist nicht neu. Gab es trotzdem etwas, das Sie jetzt überrascht hat?
Ja, also es hat mich nochmal überrascht, wie allgegenwärtig Plastik doch wirklich ist. Von den größten Tiefen unseres Planeten, wie dem Marianengraben bis hin zum Mount Everest, finden wir Plastik. Und das finden wir eben auch in einer Vielzahl von Tieren. Also von den 297 Arten, wo man halt gezielt auch nach Auswirkungen geschaut hat, hat man eben bei 88% tatsächlich auch Schäden gefunden.
Was heißt denn Schäden? Also Plastik, je nach Größe oder Kleinheit, richtet ja Unterschiedliches an. Man hat so die Fotos vor Augen von Delfinen und Schildkröten, die sich in so Fischernetzen verhaken. Aber da gibt es ja noch ganz andere Probleme, gerade bei Mikroplastik.
Genau, das sind ja Plastikteilchen kleiner als 5 mm. Und die können eben in dieser kleinen Form noch von einer sehr viel größeren Zahl von Tieren aufgenommen werden. Also vom kleinsten Ruderfußkrebs bis zum größten Wal sozusagen. Und das Problem ist, dass diesem Mikroplastik, aber auch großen Plastik häufig erstens Chemikalien zugesetzt wurden, schon bei der Produktion und zusätzlich eben auch noch Schadstoffe, die im Meer umherschwimmen, sich daran anlagern können. Und dass diese Schadstoffe dann eben auch Wirkung entfalten können. Das Mikroplastik selbst hat auch Auswirkungen. Bei Muscheln zum Beispiel wurde gefunden, dass es Entzündungsreaktionen hervorruft, auch bei anderen Tieren. Beim Wattwurm zum Beispiel sieht man verlangsamtes Wachstum und auch eine verringerte Nahrungsaufnahme. Denn wenn zum Beispiel Teilchen nicht ausgeschieden werden können, dann führt das mitunter auch zu so einem falschen Sättigungsgefühl. Und die Tiere fressen nicht mehr so viel, wie sie sollten, was sie dann letztlich schwächt. Und dann kann es sicherlich auch dazu kommen, dass Tiere sogar weniger fruchtbar werden. Es kann auch Zellschäden geben. Also es ist wirklich sehr vielfältig, was wir da für Effekte sehen.
Und das klingt dramatisch. Explizit erwähnt wurden auch die Korallen und die Mangroven. Was richtet das Mikroplastik da an und warum sind vor allem die so wichtig anscheinend in den Ökosystemen?
Also gibt es eine sehr hohe Artenvielfalt. Und das Problem ist halt, dass sowohl in diesen Baumwurzelsystemen im Wasser als auch in dieser rauen Oberfläche von Korallen Plastik besonders gut hängen bleibt. Und dann dort entweder die Gesundheit der Bäume angreift im Falle der Mangroven, im Falle der Korallen. Es ist auch so, wenn das aufgenommen wird, dass es dazu führt, dass die Algen, also die haben ja oft so eine Gemeinschaft mit Algen, die tropischen Korallen, dass die dann absterben und wir dann diese Korallenbleiche bekommen, wie wir sie auch beim Klimawandel ja bekommen. Also ist das so ein i-Tüpfelchen auf diesen ohnehin schon extrem gestressten Ökosystem Koralle, die ja eh im Verschwinden begriffen sind und könnte dann das Ganze nochmal beschleunigen.
Und jetzt ist die Forderung nicht nur von Umweltaktivisten, Aktivistinnen, sondern tatsächlich direkt auch aus der Wissenschaft selbst. Und das zeigt vielleicht, wie dringend es ist, dass wirklich eine globale Anstrengung unternommen werden muss, ähnlich wie eben beim Klima. Was konkret müsste jetzt passieren, Ihrer Meinung nach?
Also die alleroberste Priorität in meinen Augen ist, dass wir den Hahn zudrehen. Dass wir also wirklich weniger Plastik herstellen. Das muss allerdings international auch koordiniert werden, solche Bestrebungen, damit es auch nicht zu Wettbewerbsverzerrungen kommt.
Und Freiwilligkeit hilft da auch nicht. Also da müssen wirklich Gesetze her, international, sagen Sie.
Ja, denn Freiwilligkeit haben wir gesehen, zum Beispiel bei Kosmetikern haben einige Firmen gesagt, sie würden freiwillig Mikroplastik darauf verzichten, haben sie aber, wenn man 2 Jahre später geguckt hat, immer noch nicht umgesetzt. Also darauf kann man sich leider nicht verlassen.
Jetzt sagen Sie, wir müssen den Hahn zudrehen. Wenn es so weitergeht, würde sich die Plastikproduktion bis 2040 verdoppeln. Und weil wir da ein Problem mit Zeitverzögerung haben, würde dieses Mikroplastikdrama wirklich anwachsen noch die nächsten Jahrzehnte. Oder?
Ja, genau, denn das Plastik, was einmal im Ozean ist, kriegen wir so nicht wieder raus. Und das zerbröselt jetzt langsam vor sich hin und wird immer kleiner und kann so dann halt immer besser in die Nahrungskette auch eindringen.
Das ist allen klar und es gibt auch vorbildliche Länder wie Ghana oder auch Vietnam ist ganz vorne mit dabei. Deutschland ist leider immer noch einer der größten Plastikexporteure, auch wenn wir das Gefühl haben, wir trennen hier doch alles. Wo ist da der Widerstand? Wo sind denn die größten wirtschaftlichen Interessen gegen solche Gesetze?
Na, die ist sicherlich auf Seiten der chemischen Industrie, denn natürlich wollen sie weiterhin wachsen. Aber das widerstrebt eben den Zielen, den Plastikkonsum zu drosseln. Hinzu kommt noch, wenn wir mehr produzieren, also wir müssen es auch loswerden und es ist auch im Sinne von, das ist eine Komponente, die oft nicht mitgedacht wird, Klimawandel, denn dieser Plastikproduktion bedeutet eben auch Treibhausgasemissionen von der Gewinnung, sag ich mal, bis hin zur Verwertung, was ja am Ende oft dann auch die Verbrennung ist. Und man schätzt, dass wenn wir so weiter wachsen wie bisher, bis zum Jahr 2050 11-13% unseres noch verbleibenden CO2-Budgets dann halt auch auf Kosten dieser Plastikverwertung draufgehen wird.
Das hört sich alles ziemlich düster an. Wie bewahren Sie sich denn trotzdem Ihre Zuversicht?
Die muss ich mir bewahren, denn ich habe Kinder und ja, ich möchte einfach, dass sie eine lebenswerte Welt vorfinden, wenn sie älter werden. Und deswegen brauche ich mir keine Gedanken zu machen, aufzugeben oder so. Das ist einfach keine Option.
Das Problem von Mikroplastik in den Weltmeeren ist kein neues, aber ein immer dringlicheres. Erklärungen dazu waren das von Dr. Melanie Bergmann, Meeresbiologin am AWI-Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen, Frau Magiera.
Schweden hebt seine Corona-Beschränkungen gerade komplett auf. Andere Länder lockern zumindest. Ein Punkt von vielen auch in Bayern. Es sollen wieder deutlich mehr Zuschauer zu größeren Kultur- und Sportveranstaltungen kommen dürfen. War lange undenkbar, weil gerade Orte, an denen viele Menschen zusammen sind, als mögliche Superspreader-Events gelten. Sind sie das wirklich? Die Wissenschaft kommt zu einem gemischten Ergebnis.
Letztes Jahr im Juli. Das Wembley-Stadion ist vollgepackt. England und Italien werden von mehr als 60.000 Fans bejubelt. Sie sind geimpft oder getestet. Trotzdem kommt es in der Folge zu einigen tausend Corona-Fällen. Forschende stufen das Finale als sogenanntes Superspreader-Event ein. Der Infektiologe Stefan Moritz von der Uni Halle sagt allerdings, bis heute ist unklar, ob die Ansteckungen im Stadion stattgefunden haben oder nicht doch außerhalb.
Gab es die vielleicht mehr in den Kneipen rundum oder auf den Vorplätzen, wo eben dann keine organisierte Veranstaltung war, sondern das Ganze unorganisiert stattgefunden hat? Das sind ja viele Fans angereist, die gar kein Stadionticket hatten.
Das Beispiel zeigt, es ist wissenschaftlich betrachtet gar nicht so einfach, Großveranstaltungen pauschal als gefährlich einzustufen. Für Fußballspiele oder Konzerte unter freiem Himmel gilt grundsätzlich erstmal, die Aerosole, die winzigen Tröpfchen, über die sich das Virus überträgt, verdünnen und verflüchtigen sich besser als in Innenräumen. Trotzdem kommt es darauf an, wie An- und Abreise organisiert sind. Dicht gedrängt in der S-Bahn oder entzerrt? Das Gleiche gilt für den Einlass ins Stadion. Ballt sich alles an wenigen Stellen oder sind viele Eintrittspforten nutzbar? Und im Stadion auf den Rängen spielt, abgesehen von Maskenpflicht und 2G, der Abstand zwischen den Fans eine Rolle.
Selbst im Freien ist es natürlich so, dass ein Fußballspiel nicht ohne Risiko ist. Wir haben viel größere Menschenmassen und was man jetzt am Wochenende gesehen hat in einigen Stadien, man hat zwar Kapazitätsbeschränkungen eingeführt auf 50%, aber die Leute saßen geballt in einem Block zusammen und diese Kapazitätsbeschränkung hat man nicht aufs ganze Stadion ausgedehnt.
Die Obergrenze bringt vermutlich nichts, wenn es trotzdem zu vielen Risikokontakten kommt. Stefan Moritz hat Konzerte in Innenräumen untersucht. Jeder Besucher kam am Ende auf insgesamt rund 60 Kontakte, die meisten davon an den Ein- und Ausgängen und in den Pausen, etwa auf den Toiletten oder beim Ausschank. Kritisch werden diese Kontakte, wenn sie mehrere Minuten andauern und sich das Virus übertragen kann. Die Konzertbesucher kamen im Schnitt auf 9 solcher kritischen Kontakte. Und zwar dann, wenn nur wenige Eingänge genutzt wurden und kein Abstand zwischen den Stühlen herrschte. Lagen die Sitzplätze dagegen weit auseinander und gab es mehrere Ein- und Ausgänge, dann kamen die Besucher nur auf einen Risikokontakt. Selbst in Innenräumen lassen sich Großveranstaltungen also sicher abhalten. Allerdings unter 2 weiteren Bedingungen. Erstens, die Zuschauer sollten mit großer Wahrscheinlichkeit nicht erkrankt sein, Stichwort 2G oder 2G+. Ein spanisches Forscherteam rund um Josep Llibre von der Universität Badalona hat ebenfalls Konzerte untersucht. Die Teilnehmer durften sogar tanzen, wenn auch mit Maske. Wer rein wollte, musste gesund sein und zusätzlich einen negativen Schnelltest vorweisen. 8 Tage später wurden alle mittels PCR getestet. Zum Vergleich diente eine Kontrollgruppe, die nicht auf das Konzert durfte.
Von den 500 Teilnehmenden hatte sich niemand infiziert und von den 500 Personen aus der Kontrollgruppe hatten sich 2 infiziert. Daher konnten wir zeigen, dass dieses Konzert kein Superspreading-Event war und dass die Infektionen durch das Konzert nicht erhöht waren.
Doch hier kommt die zweite Bedingung ins Spiel, eine gute Lüftungsanlage. In Hallen ohne ausreichende Belüftung können sich richtige Aerosolseen bilden, hat Stefan Moritz festgestellt. Um sie abzusaugen, braucht es eine maschinelle Lüftung. Am besten eine, die die Aerosole nach oben wegsaugt. So können sie sich nicht im Raum zu anderen Zuschauern hin ausbreiten. Je mehr Luftvolumen eine solche Anlage umsetzen kann, desto besser. Die Zuschauerzahl pauschal über alle Veranstaltungsorte hinweg zu begrenzen, sei wenig sinnvoll, glaubt etwa der Infektiologe Christoph Spinner vom Münchner Klinikum rechts der Isar.
Es führt kein Weg dran vorbei. Man muss sich dazu jede Einrichtung im Speziellen anschauen. Wie sind räumliche Gegebenheiten? Wie hoch sind die Räume? Wie gut ist die Durchlüftung der Räume sichergestellt?
Stimmen Technik und Hygienekonzept, dann spricht selbst bei hohen Inzidenzen wie im Moment nichts gegen größere Veranstaltungen. Zumal inzwischen viele geimpft und damit auch vor Omikron geschützt sind.
Moritz Pompel über all die Faktoren, die entscheiden, ob eine Großveranstaltung zum Infektionsherd für viele wird oder eben nicht. Hier ist Bayern 2 um gleich 18.18 Uhr ganz genau.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Priska Straub und es geht los mit der Polarstern. Ja. Das ist der Forschungseisbrecher des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung.
Ja, und der hat Neuigkeiten von den Schwammgärten im Nordpolarmeer. Die Polarstern, die hat ja Tauchroboter an Bord und eine ausgefeilte Kameratechnik und nimmt damit den Meeresboden unter dem Eis ins Visier. Und vor einiger Zeit hat man schon in vielen hundert Metern Tiefe seltsame, kugelige Ansammlungen entdeckt. Das sind die arktischen Schwämme, groß wie Fußbälle, braun, haarig und kriechen auf langen Glasnadeln über den Meeresboden.
Hm. Schwämme sind schon Tiere, oder?
Ja, also wenn sie Pflanzen wären, dann würden sie Biomasse bilden mit Hilfe von Sonnenlicht, also Photosynthese. Die Schwämme müssen aber tatsächlich fressen, das macht sie zu Tieren. Aber was die fressen, so tief unter dem Meereis, wo es eben so wenig Licht gibt, zum Beispiel für Wachstum von Algen, das ist die Frage. Man hat sich überlegt, kommt mit den Strömungen vielleicht irgendwas an Nahrung vorbei? Das ist es aber nicht. Insofern konnte man sich die Existenz lange nicht erklären.
Aber jetzt kann man es.
Es ist den Forschern aufgefallen, die Schwämme sitzen nicht irgendwo, sondern die bevorzugen erloschene Unterwasservulkane. Mhm. Und da sitzen sie auf den Resten von Rohrwürmern, die auf diesem Vulkan mal gelebt haben. Und deren Behausung wiederum, die besteht aus Chitin. Das ist zwar für den Schwamm an sich unverdaulich, aber im Innern der Schwämme, da haben die Forschenden riesige Mengen an hochspezialisierten Bakterien gefunden. Und die sind dann in der Lage, die harte Röhre zu zersetzen und den Schwamm sozusagen zu füttern.
Das ist aber freundlich von den Bakterien.
Und ich habe gleich noch mehr über freundliche, aber auch clevere Tiergemeinschaften. Da geht es um Schimpansen in Zentralafrika. Die hat man nämlich in Gabun dabei beobachtet, wie sie sich gegenseitig verarzten. Sowas ist bisher einzigartig. Zum Beispiel behandeln sie ihre offenen Wunden.
Mit Blättern als Verband?
Nee, ist ganz anders. Die benutzen Insekten, um die Wunde zu versorgen. Zum Beispiel fangen sie ein Fluginsekt aus der Luft, dann zerdrücken sie es und reiben den Brei auf der Wunde hin und her, bei sich, aber eben auch bei den Artgenossen. Und so eine Aufmerksamkeit und Fürsorge füreinander, das hat die Primatenforscher natürlich fasziniert.
Das klingt nach so einer Art Heilsalbe aus Insekten?
Ja, so denkt man sich. Also man weiß nicht, um welche Insekten es genau geht. Das hat man noch nicht rausgefunden, aber vermutet tatsächlich, dass es eine heilende Wirkung hat, dieser Insektenbrei, irgendwie entzündungshemmend und antibakteriell. Mhm. Zum Schluss noch zur Frage, wie zuverlässig sind eigentlich Antigen-Schnelltests?
Also mein persönlicher Eindruck, bei Omikron helfen die nicht mehr so viel?
Ja, und das scheint jetzt tatsächlich bestätigt mit neuen Daten. Oliver Kepler, Virologe an der Universität München, hat jetzt eine neue Studie eingereicht. Die ist noch nicht abschließend begutachtet, aber die Daten, die weisen tatsächlich darauf hin, Schnelltests bei Omikron, die sind noch mal deutlich weniger zuverlässig als bei der Delta-Variante.
Gibt es konkrete Zahlen?
Ja, da gibt es die sogenannte Sensibilität, also die Testempfindlichkeit. Da hat man 9 verschiedene Schnelltests überprüft. Und man kann die Zahlen jetzt mal grob vereinfacht zusammenfassen. Die Tests erkennen bei Delta im Schnitt etwa die Hälfte der Infektionsfälle richtig. Das ist ja nicht mal besonders viel. Aber bei Omikron ist es nur noch ein Drittel.
Aber das heißt umgekehrt, dass 2 Drittel der Infizierten unerkannt durchrutschen.
Ja, so ist es. Wobei natürlich die Verlässlichkeit noch von ganz anderen Faktoren abhängt. Zum Beispiel sind die Tests insgesamt sehr viel zuverlässiger, wenn die Viruslast hoch ist. Bei niedriger sind sie insgesamt schlechter. Aber die Tendenz, die ist tatsächlich klar. Wir haben eine immer größer werdende Menge an infizierten Menschen, die durch Schnelltests nicht gerade zuverlässig erkannt wird im Moment.
Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Das war eine leere Drohung von Mark Zuckerberg, dass nämlich Facebook und Instagram einfach abgeschaltet werde in Europa, wenn die EU weiter so rumzickt mit Datenschutzforderungen und überhaupt angeblich viel zu strengen Regeln für die Social-Media-Plattformen. Da ist man mittlerweile zurückgerudert. Niemand will irgendwas abschalten. Dafür läuft das Geschäft hier in Europa auch einfach viel zu gut. Trotzdem bleibt die Frage, ob man tatsächlich ohne die ganz großen Fast-Monopolisten auskommen könnte im Netz. Da hat mein Kollege Peter Welchering Antworten. Und auch darauf, wie viel Chuzpe es für so eine Drohung braucht. Peter, hält sich der Meta-Konzern wirklich für so mächtig, dass er geglaubt hat, so ein Erpressungsversuch könnte erfolgreich sein?
Also Meta hat das immer gesagt. Sie wollen auf laufende Verhandlungen und auf Gesetzesvorhaben in der Europäischen Union Einfluss nehmen. Und das machen sie ja auch schon seit längerem. Und zuletzt haben sie solche Drohungen ja auch ausgesprochen, nachdem der Europäische Gerichtshof das Privacy Shield Abkommen im Juli 2020 gekippt hat. Dieses Abkommen, das regelte ja den Datentransfer zwischen Europa und den USA. Ja, und jetzt wird aktuell über den Digital Markets Act im Europäischen Parlament diskutiert. Und der würde, wenn er denn so verabschiedet wird, die Datengeschäfte von Facebook und Instagram noch weiter einschränken. Und da hat Meta das schon ganz geschickt gemacht. Es gibt diese verschleierte Drohung, nicht direkt an die EU-Kommission gerichtet, auch nicht direkt an die europäischen Parlamentarier, sondern die steht im Jahresbericht an die US-Börsenaufsicht. Das ist ein Risiko ausgewiesen. Wenn wir nicht mehr die Daten so erheben können, wie wir das wollen, dann müssen wir Konsequenzen ziehen. Und damit haben sie auch die Diskussion losgetreten, die sie lostreten wollten.
Wie waren denn dann die Reaktionen?
Also in den sozialen Medien gab es Hinweise, es hängen doch so viele kleine Gastronomen von Facebook ab, die da ihre Speisekarte veröffentlichen und ihre Kunden nicht mehr finden. Es hängen Universitäten von Forschungsgeldern von Facebook ab, Journalisten, Ausbildungsstätten auch von Geldern, weil Facebook die finanziert. Da haben die schon eine gute Lobby zusammenbekommen.
Spielen elegant auf der Beeinflussungsklaviatur. Man könnte jetzt aber auch den Spieß umdrehen und sagen, ja, wenn ihr nicht mehr wollt, vielleicht können wir ja wirklich auf euch verzichten. Das wäre dem einen oder anderen ja sogar lieber, dass dieser Platzhirsch mal ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Wie sieht's denn mit den Alternativen aus? Geht da was?
Ja, also es gibt Alternativen. Insbesondere seit 2018 ist da einiges aufgebaut worden von verschiedenen Privatinitiativen, von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen. Beispielsweise solche Dienste wie Friendjaka, Hubzilla oder Diaspora. Das sind Dienste, die arbeiten ähnlich wie Facebook. Friendjaka etwa bietet allein in Deutschland 51 verschiedene Anbieter, Instanzen nennen die, also Server oder Betreiber, bei denen man sich anmelden kann. Und da kann man sich dann genauso informieren, kann posten, sich mit anderen austauschen wie auf Facebook. Das ist vom Leistungsumfang, vom Anwendungsspektrum her eigentlich genauso gemacht, wie Facebook das macht. Die Reichweite, die hängt natürlich ein wenig davon ab, auf welchem Anwenderforum man das macht, also wo man seinen Friendjäger-Account konkret hat. Die bleibt auch unter Facebook. Und das ist bei Diaspora und Hapsilla ganz ähnlich. Ja, und wenn man was als Ersatz für Instagram haben will, da empfiehlt sich PixelFed. PixelFed ist ein inzwischen ganz stabiles Angebot, vor allen Dingen sehr benutzerfreundlich und ganz wichtig, all diese Dienste achten die Privatsphäre, es werden keine Daten von den Nutzern erhoben. Allerdings im Augenblick ist die Reichweite eben noch deutlich unter Facebook und Instagram.
Klingt aber so, als würden die alle für sich alleine kämpfen und es ist so ein bisschen zersplittert oder haben die eine Allianz gebildet?
Also es gibt beides. Es gibt zunächst mal eine Allianz, die nennt sich Fidiversum. Das ist so eine Art Kunstwort, zusammengesetzt aus Föderation, Federation und Universum. Und dahinter steht die Idee, es gibt sehr viele verschiedene Anbieter. Also beispielsweise Friendjäger hat 51 verschiedene Betreiber und Anbieter. Das sind Privatleute, das sind nicht Regierungsorganisationen, das sind kleine Gruppen, die eben diesen Dienst analog zu Facebook anbieten. Aber wer einmal auf solch einer Plattform von Friendjäger ist, kann mit allen anderen Plattformen eben auch beispielsweise Daten austauschen oder sich unterhalten, posten und von den anderen Posts empfangen. Und insofern ist es tatsächlich eine etwas kleinteilige Szenerie. Das ist noch ein Nachteil, die aber dadurch, dass sie eben zusammenarbeitet, einfach auch wachsen will.
Muss ich mich da als Userin mühsam durchfrickeln? Wie praktikabel ist es jetzt schon?
Also da muss man sich leider tatsächlich etwas durchfrickeln. Es gibt also nicht sowas wie, ich sag mal, einen gemeinsamen Einstiegspunkt, eine Plattform, von der aus man all diese Alternativen zu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter und so weiter einfach anlaufen könnte, sondern man muss ganz genau wissen, welcher Dienst was bietet und man muss dann auch den Link dahin haben. Und die machen dummerweise auch nicht so richtig auf dich aufmerksam.
Da fehlt auch bisher noch die kritische Masse. Ich erreiche meine Leute einfach nicht. Einer muss anfangen, oder?
Da fehlt auch die kritische Masse und da fehlen auch im Augenblick noch so ein paar, ja eigentlich Anregungen, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe beispielsweise so etwas Ähnliches wie einen Twitter-Account auf dem Mastodon-Account Chaos Sozial, also auf der Mastodon-Instanz nennt man die, das ist ein Betreiber. Und wenn ich bei Chaos Sozial eingeloggt bin, dann kann ich mich beispielsweise mit den Mastodon-Usern von anderen Instanzen, wie etwa von Digital Courage, ist ein anderer Betreiber, austauschen, mit denen sozusagen Tröten nennen die das statt Twittern und mich mit denen unterhalten. Aber ich könnte nicht einfach auf die Idee kommen jetzt und sagen, okay, bei Chaos Sozial gefällt es mir nicht mehr, ich nehme all meine Daten und ziehe einfach zu Digital Courage um. Das geht noch nicht und an solchen Sachen muss noch gearbeitet werden.
Genau das ist eine zentrale Forderung schon lange, dass einfach, um diese Monopole zu brechen, auch im Social-Media-Bereich, eben diese offenen Standards da sein müssen, dass man die Inhalte quer über die Plattformen abrufen kann. Wie weit ist man da insgesamt schon? Egal jetzt, ob bei den Platzhirschen oder den kleineren.
Da findet ja im Augenblick im Europäischen Parlament eine ganz spannende Diskussion statt unter dem Stichwort Interoperabilität. Interoperabilität sagt dabei, dass tatsächlich alle Daten nicht nur austauschbar sein sollen, sondern dass von allen Konten jederzeit auch ein Umzug komplett möglich sein soll. Und das wollen natürlich Diensteanbieter wie Facebook, Instagram, WhatsApp, also aus dem Meta-Konzern beispielsweise nicht. Denn die wollen zwar, dass die Daten von den Nutzern über diese ihre eigenen Dienste hinweg für sie auswertbar ist, aber nicht, dass einfach die Nutzer selbst entscheiden können, an welchen Anwender sie sich jetzt wenden und all ihre Daten dann auch einfach mitnehmen können. Und da haben wir im Augenblick ja schon sowas wie einen sehr starken Einfluss der Lobbyisten, auch von Facebook, Instagram und Co.
Da sind wir eben noch lange nicht so weit. Einfacher Umzug, einfacher Austausch. Fazit, wie leicht wäre jetzt so ein Platzhirsch wie Facebook oder auch Instagram zu ersetzen? Also bei WhatsApp haben wir es ja gesehen, Signal und Streamer, das funktioniert schon ganz gut. Aber hier?
Das könnte auch gut funktionieren. Die technischen Plattformen sind da. Die Reichweite, also die Zahl der Nutzer, die dann wirklich dahin kommen, da lässt es noch abzuwünschen übrig und diese Dienste sind eigentlich noch weitgehend unbekannt. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Medienhäuser, auf die schauen alle, der Medien, die eigentlich auch mehr über diese Alternativen berichten sollten. Das wünschen sich übrigens auch die Betreiber, auch die Nutzer dieser alternativen Plattformen, damit da einfach die Reichweite steigt und somit auch diese Dienste einfach attraktiver werden.
Die leere Drohung des Meta-Konzerns, sich mit Facebook und Instagram aus Europa zurückzuziehen. Man könnte den Spieß umdrehen und sagen, ja, es gäbe Alternativen. Vielen Dank für die Erklärungen, Peter Welchering.
Gerne.
Friendjäger, Hapsilla, Diaspora, auch PixelFed, ich sag's einfach nochmal, kann man sich ja mal merken als Facebook und Insta für Trendsetter. Mein Name ist Birgit Magira. Wir sind schon wieder am Ende von IQ Wissenschaft und Forschung hier in Bayern 2.